please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Mein heutiger Gast, Jonas B. Wolf, Tennisexperte. Jonas, wir sprechen heute, ob Nadal am Ende ist. Wir sprechen über das unmögliche Publikum in Paris, warum Murray Yonex spielt. Wir werden jeweils wieder ein Big Match der letzten 50 Jahre vorstellen. Ich habe noch zwei Sonderthemen. Was erlauben Hubi Hurkacz bei den French Open? Und warum meckert der Joker so viel mit seiner Box? Dazu später mehr. Ich als kleine Frage erstmal herzlich willkommen, lieber Jonas.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Als kleine Frage vorab. Stell dir vor, du sitzt im Hamburger Roten Baum im Publikum. Jan-Lennard Struff gewinnt. 10.000 Zuschauer und es ertönt Einigkeit und Recht und Freiheit, nachdem er den Matchball verwandelt. Was machst du? Mitsingen, das Stadion verlassen oder erstarren?
Boah, ich glaube, ich wäre peinlich berührt.
Guck ja, mal, ich weiß auch nicht, passiert ja reihenweise bei den French Open, die singen die Marseillaise, ne? Wird permanent angestimmt. Ich habe es sogar gestern beim Golfschauen gesehen in Kanada am 13. Loch, singen die Kanadier da die kanadische Hymne für ihre kanadischen Spieler. Da wirkt das total sympathisch, wenn auch sehr bierselig. Lass uns als erstes über die Fans in Paris sprechen. Wie ist da deine Meinung zu?
Ich glaube, so viel kontroverse Diskussion wie in diesem Jahr habe ich selber auch noch nicht erlebt. Also, dass die immer schon sehr parteiisch waren pro ihrer Nationalgefolgschaft, das war ja eigentlich in den letzten Jahren schon immer so. Aber in diesem Jahr scheint es irgendwie nochmal außer Rand an Band zu sein, beziehungsweise nochmal vogelwild zu sein, weil ich war doch relativ konsterniert, als Iga Świątek nach ihrem, glaube ich, Zweitrunden- oder Drittrundenspiel, nach dem Osaka-Spiel, nach dem langen Match, sich wirklich da noch hingestellt hat und mit dem Publikum einmal in den Dialog gegangen ist und denen gesagt hat, dazu, also ich weiß, ihr wolltet, und sie wollte es nur nett sagen, aber hat schon relativ klar geäußert, sag mal Leute, so geht das nicht, es geht hier um echt viel Geld und ihr könnt nicht reinrufen während der Ballwechsel. Dann zeitgleich kam dann das Thema auf, dass David Goffin mit einem Kaugummi beschmissen worden ist, als er in der zweiten Runde gespielt hat. Also das sind alles so Sitten, das geht halt nicht. Ja, also das hat da auch, finde ich, überhaupt nichts zu suchen. Und ich meine, wir beide haben uns ja intensiv kennengelernt bei unserem French Open, als wir gemeinsam in Roland Garros waren.
Weißt du, wann das war?
Das war...
Wir haben Silber
98, ja. Und da gab's das nicht. Ich meine, wir hatten zwar sowieso nur Augen für Anna Kournikova, aber ich glaube, so in der Brutalität war das damals nicht.
Ich hatte Augen für Fedorov, für ihren Freund im Players Center, aber das ist ein anderes Thema. Du, also wir sind uns ja einig, es gibt so extreme Ausraster, ne? Also wenn da einer total besoffen, anders kann ich mir das ja gar nicht erklären, einen Kaugummi auf jemanden wirft, der gehört hochkant rausgeworfen, dann könnte man sagen, das kann überall auf der Welt passieren, dass da ein Bekloppter ist. Aber dieses, die eigenen Spieler, die Franzosen eben so anfeuern, wie sie es tun, too much oder ist es im Rahmen, ist das eine geile Atmosphäre? Ich habe auch ein Statement gehört von dem Sebastian Ofner, von diesem sympathischen Österreicher, wie ich finde, der die ersten beiden Runden sich da echt hart durchgeackert hat, glaube ich, zweimal über fünf Sätze. Mhm. Der meinte, ja, super Atmosphäre, der spielte dann, glaube ich, in der dritten Runde gegen irgendeinen Franzosen und der meinte danach, ja, super geil, so mag ich das, so lieb ich das. Also entgegen meiner Meinung dann auch, ein Spieler, der sagt, I love it. Kannst du das
Ja,
nachvollziehen?
also es kommt ja darauf an. Ich glaube, was dem Ganzen ein bisschen dazu getan hat, dass sie ja jetzt in Paris diese Night Session haben. Dadurch, dass sie dieses Dach haben, haben sie ja deutlich längere Spiele. Also ich brauche jetzt nicht über das Match von Djokovic bis 3 Uhr morgens sprechen, aber ganz generell haben sie ja die Night Sessions. Und generell würde ich sagen, Night Sessions haben immer schon mal einen höheren, sagen wir, Stimmungsfaktor in vielen Stadien der Welt. So, das ist das eine. Ich glaube aber trotzdem, dass, also parteiisch zu sein für die Landsleute, das haben wir beide ja aktiv erlebt bei der Schlacht in Hartford, ja. Und da kann man sich ja noch dran erinnern. Und das war, glaube ich, aber immer noch, oh, das war ein Hexenkessel, und Hexenkessel ist auch okay, und in Argentinien sind auch Hexenkessel. Aber ich finde, du darfst halt den Grad der Fairness nicht überschreiten.
Genau.
Und für mich ist der Grad der Fairness überschritten, wenn beim zweiten Aufschlag reingerufen wird oder zwischen den Aufschlägen reingerufen wird, um eine
Ja.
Doublette zu erzeugen, oder wenn halt im Ballwechsel reingerufen wird. Angie Kerber hat sich ja auch in ihrem Erstrundenmatch beim Satzball dahingehend beschwert. Das sind alles so Themen, wo ich sage, da hat das nichts mehr mit Fairplay zu tun. Du kannst ausflippen und ausrasten, so, und da wird natürlich die Etikette, die du sag mal, am Samstag oder Sonntag bei einem Punktspiel erlebst, dass du nicht klatscht, wenn der Gegner einen Fehler gemacht hat oder eine Doublette. Das wird dann natürlich alles über den Haufen getreten. Das ist dann auch vielleicht ein Stück weit okay. Aber gewisse Dinge, eine gewisse Etikette darfst du da nicht verlieren.
Ja,
Und
die
das
Collins
finde
fällt
ich
mir auch
wird
noch
fair.
ein von den Damen.
Ja,
Collins, die hat sich auch ja also ganz hart beschwert, hat irgendwie direkt auch, was ich super fand, den Dialog mit dem Zuschauer gesucht und hat gesagt, ey, also sinngemäß, stell dir mal vor, du würdest hier stehen, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich glaube, das ist wirklich auch wichtig. Ich erinnere mich daran, dass Zverev bei den US Open mal, da hat irgendeiner Deutschland über alles gerufen im Publikum und Zverev machte direkt den Schiedsrichter darauf aufmerksam. Der Schiedsrichter drehte sich dann auch um, nachdem Zverev massiv interveniert hatte und darum gebeten hatte, also meinte, das geht gar nicht. That's the most famous Hitler-Slogan. Irgendwie so sinngemäß hat er was gesagt. Schiri drehte sich um, kann man alles bei YouTube sich anschauen und machte auch diesen Zuschauer ausfindig. Ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, wenn da wirklich so einzelne Leute komplett durchdrehen, ja, und genau wie du sagst, zwischen ersten, zweiten Aufschlag oder in den Aufschlag hineinbrüllen, ey, da muss es auch mal Rot geben für den Zuschauer. Das ist einfach, das geht nicht. Das ist dann auch bösartig und willkürlich und nicht irgendwie aus Versehen geklatscht beim Doppelfehler. Ne? Da lächeln wir beide dann drüber, finden wir beide doof. Aber ich glaube, wenn man da nicht irgendwie so die einzelnen Leute mal irgendwie rauspickt, die so total über die Stränge schlagen, dann wird's schwierig, oder?
Ja, ich glaube, und da hat sich einfach wirklich ein bisschen was verschoben. Also ich kann dir noch erzählen, als ich ja im Hamburger Roten Baum war, als kleiner Junge, und da gab es ja noch die Stehplätze, und Karl-Uwe Stäb spielte in der zweiten Runde, und ich glaube, Deutschland hatte eine Woche oder ein paar Wochen vorher hatten die im Davis Cup gespielt, ich meine in Brasilien. Und ich hatte irgendwie, um den deutschen Charlie Steeb anzufeuern, hatte ich so eine Rassel dabei und hatte nach den ersten zwei gewonnenen Punkten, habe ich meine Rassel rausgeholt. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell ein Ordner da war und meinte, wenn ich diese Rassel hier bedienen würde, soll ich doch besser ins Fußballstadion gehen. Also Rassel wurde direkt eingepackt, Rassel gab es nicht mehr. Insofern, ich will gar nicht die Zeiten vergleichen, aber das ist einfach ein, finde ich, Next Level auch zu dem, was man sonst irgendwie erlebt hat. Das ist nicht mehr okay. Ja, und ich glaube auch, die Spieler, du hörst es ja auch in Unisono, dass die Spieler sich ja beschweren. Das ist ja nicht nur eine Einzelmeinung, die da rauskommt, sondern das sind ja wirklich eine Großteil an Personen, die sich da äußern. Und insofern, fällt schon extrem auf. Ja, so.
Ja, ich komme nochmal zurück auf das, was du gesagt hast von Iga Świątek. Ich habe die Rede auch gehört nach dem Match. Man hat richtig gemerkt, wie aufgeregt sie war, wie sie ihr Herz in die Hand genommen hat. Als Nummer 1 der Damen-Weltrangliste, muss man ja auch sagen, da hast du ja eine gewisse, wie soll ich sagen, Vorbildfunktion ist das falsche Wort, aber
Naja, wenn
einen
die was
gewissen
sagt, schon
Führungsanspruch.
Gravitas, da hat schon was dahinter. Ich meine, wenn die eins der Welt schon mal was sagt, da solltest du, finde ich, schon zuhören, ja?
Und ja, ich finde
Autorität,
das
ja.
gut, wenn dann mehrere Spieler, ich habe das, ich meine, ich kann das jetzt nicht mehr wiedergeben, wer wie wo, aber ich meine, mehrere Spieler haben hier und da eine Anmerkung gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die im Players Center da auch untereinander sprechen und sagen, so jetzt, Leute, wir müssen jetzt mal einfach, gerade hier die großen Namen, auch nach dem Sieg, müssen wir mal sagen, ey Leute, kommt man ein bisschen runter. Und das ist ja auch Kommentar der Kommentatoren von Eurosport. Karl-Uwe Steeb hast du eben genannt, der neben vielen anderen, das sei auch mal erwähnt an dieser Stelle, Boris Becker und seinen Freunden Patrick Kühn, Tobi Kamke, Markus Zöcke einen exzellenten Job machen erneut, finde ich.
Absolut, absolut, ja. Also
du, ich ähnlich. Wollen wir Haken dran machen an dieses Thema und über Rafael Nadal sprechen, über das Ende seiner Karriere. Ich habe dann gar nicht so viel zu sagen, außer, ja, ich glaube, beim Laver Cup in Berlin wird das letzte Match von Rafael Nadal analog zu Federer in London stattfinden. Wie siehst du das?
Du, das glaube ich zu 50%. Also folge ich dir da. Ich glaube, wenn er Gold holt in Paris bei den Olympischen Spielen, dann ist das sein Ende. Vielleicht holt er das ja dann sogar mit Alcaraz zusammen. Doppel, wenn er eine Medaille holt und dann auch noch vorliebig Gold, dann wird er meines Erachtens nach den Olympischen Spielen seinen Abtritt machen und nicht dann noch groß. Vielleicht war dann noch ein Spiel beim Laver Cup. Aber ja, also das, ich habe das auch gedacht, aber ich dachte neulich, als er sagte, er konzentriert sich jetzt noch auf Olympia, vielleicht ist auch das seine Abschiedstournee. Ja. Er hält sich das ja, finde ich, sehr, sehr vage, ob er vielleicht auch nochmal nach Paris zurückkehrt, aber wenn du das Match so siehst, dann glaube ich, ist der so auf der, wirklich auf der, nicht nur der Zielgeraden, sondern auch auf den letzten Metern seiner grandiosen Karriere.
Sehe ich auch so. Ja. Sehe ich auch so. Ich muss gestehen, ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen. Also, ich denke, wir werden an anderer Stelle auch in den folgenden Monaten dann, wenn es soweit ist, nochmal ausführlicher über die Karriere von Nadal sprechen. Aber du hast ja einen anderen der Big Four mir gestern noch einen Namen zugerufen. Hast du mitbekommen, dass Andy Murray Yonex spielt? Und ich bin hier ganz transparent und ehrlich, ich habe das nicht mitbekommen, Jonas. Was hast du mir da zu erzählen? Wieso geht sowas komplett an mir vorbei? Ich meine, er hat Head gespielt, ja, über 20 Jahre.
Ja.
Ja, ja. Und jetzt spielt er Yonex?
Ja, auf einmal kam er mit dieser eckigen Keule um die Ecke.
Was ist da los?
Und ja, ich habe das dann in einem Interview auch von ihm gelesen. Der ist, nachdem er in Amerika ausgeschieden ist, ist er wie wir als Freizeitspieler, ist er in den nächsten Tennisladen.
Quatsch.
Man weiß nicht, ob es ein Tennispoint war, aber in den nächsten Tennisladen reingelaufen.
Ja.
Und hat sich erstmal 10 Keulen geholt, ja, und hat erstmal 10 verschiedene Schläger geholt, hat die aufs Gerät gelegt, hat die ausgemessen, ausgewogen, weil er auch verletzt war. Und dann hat er angefangen, mit 10 verschiedenen Keulen zu spielen. Und wenn nicht jetzt customized, so wie du die sonst ja immer, diese Schläger, wo die dann überlackiert sind und du eigentlich mit einem Schläger spielst, so à la Boris Becker, Estusa-mäßig, das war jetzt nichts customized, sondern es waren wirklich die auch die Freizeitspieler sich holen, hat er erzählt. Und er war mit Yonex, hat er das Gefühl gehabt, hat er die Murmel einfach nach 20 Jahren, hat er gesagt, dass die Spieler sich weiterentwickelt, die Schläger haben sich weiterentwickelt. Er hat jetzt irgendwie aber seit 20 Jahren immer die gleiche Keule. Hat er gesagt, okay, dann probiere ich das mal aus. Und mit Yonex hatte er das beste Gefühl und den besten Touch. Und jetzt ist er bei Yonex unter Vertrag und spielt halt mit diesem Schläger. Und das war, als ich das sah, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Aber ja, und jetzt hat er ja auch schon dann in Paris damit gespielt. Jetzt meines Erachtens in Genf damit auch schon gespielt. Und mit einer richtigen schönen Bratpfanne hat er dann da gespielt.
Und das ist kein überlackierter Schläger?
Nein, kein überlackierter Schläger, zumindest laut seiner Aussage.
Ja. Stark. Stark.
Also wirklich sehr interessante Entwicklung, die er da gemacht hat. Und ich fand es wahnsinnig interessant, auch wie er also wie so ein Nerd erzählte, wie er das alles natürlich auch mit Blei dann auch nochmal veredelt hat und so weiter und so fort. Aber dass der da getestet hat und sagt, er hat seine Zeit halt da richtig wie so ein Nerd rein investiert und wollte das beste Package für sich rausholen.
Stark. Jonas, da fahren wir jetzt morgen zu Sportstruwe oder in die Metro und holen uns auch ein paar neue Schläger.
Ja, oh, das sollten wir machen. Und du musst wieder das Blei dann besorgen.
Ne, damit nee, davon kriege ich Armschmerzen. das lassen wir schön beiseite.
Apropos Armschmerzen, nicht jetzt Armschmerzen, aber Schmerzen. Eine der legendärsten Szenen, die mir jetzt im Kopf bleiben werden, wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens, hast du dieses Match und dieses Thema mit Arthur Rinderknecht mitbekommen?
Nee. Was passiert?
Hast du auch nicht? Sag mal, wo warst du denn die letzten
Tage? Oh, ich war auf Messen, Mann. ich hatte eine Messe und ich habe echt dann nur abends die Nightmatches teilweise sehen können. Was ist passiert? Sag's.
Arthur Rinderknecht, der französische Spieler, ja, spielt bei den French Open, ja, und hat, glaube ich, meines Erachtens 2-0 Satzführung und regt sich dann im dritten Satz, ich glaube, er verliert sogar den dritten Satz, regt sich so auf,
Ja.
dass er gegen die Bande tritt.
Ach, den großen Onkel
So.
bricht.
Tritt gegen die Bande, spielt dann noch weiter, verliert den dritten Satz, muss den
Ja.
Physio holen.
Ja.
Ja, und du merkst, der kann nicht mehr laufen. 2-1 Satzführung und muss zu Beginn des vierten meines Erachtens aufgeben, weil er sich wirklich den großen Zeh
Wei.
gebrochen hat bei dieser Aktion und seiner Aufregung.
Ja.
Also, ich meine, das ist schon auch Next Level. Wir kennen ja einiges von Rublev schon und
Oh ja.
neulich habe ich das von Schapowalow auch gesehen, also die Selbstzerstörung am Körper ist auch wieder so ein neues Element im Tennissport, was eigentlich kein Mensch sehen will.
Schlimm, ja.
Aber das, was da passiert ist, das ist Next Level. Also sich in der Bestrafung oder dem Auspöbeln da so zu verletzen. Ich meine, Boris hat immer nur gerufen, aber der hat sich nicht, oder mal hat jeder mal irgendwie so ein bisschen den Schläger zerhackt, Ivan Nisevic oder andere Konsorten, aber dass du dich selber so zerstörst, das ist unbegreiflich. Vor allen Dingen bei der
Unbegreiflich,
2-0-Satzführung, ja.
doppelt, dreifach Schlimmes. Ja, egal bei welchem Spielstand, nicht gut. Oh
Ja.
Mensch, wenn man jetzt sagen würde, der Arme, das wäre falsch. Der Doofe, muss man ja fast sagen.
Absolut, absolut der Doofe, ja. Und das
Eieieiei.
geht halt nicht. Also, genauso wie wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben und das Thema mit Rublev, also du kannst nicht auf der einen Seite dir da
Nee.
in rumhacken und wie so ein Derwisch über den Platz pöbeln und dann immer dir aufs Revers heften Play for the Kids. Das ist für
Ja,
mich
das
so eine
passt nicht.
bigotte,
Ja,
das ist
bin ich
für
bei
mich so
dir.
eine harte Doppelmoral.
Ja,
Das
da
geht
hast du
nicht,
recht.
ja.
Apropos, wir haben ja, ich glaube, beim letzten Mal auch ein Stück weit über Hubi Hurkacz gesprochen oder irgendein andermal. Ein sehr sympathischer polnischer Spieler, in den Top Ten fest angekommen, schlägt auf, Lars Kreinhagen würde sagen, aus dem dritten Stock mit Mach 3, mit 300 km/h. Und was muss ich da sehen? Was erlauben Hubi Hurkacz. Jetzt muss ich dich mal fragen, hast du das mitbekommen, wie der
Ich habe
bei
das
seinem
nur,
Match Gregor Dimitrov fragt, mit dem er offensichtlich laut Kommentar gut befreundet ist. Die kennen sich da aus, ich sage jetzt Monte Carlo, glaube ich, rauf und runter. Und beide sitzen auf der Bank. Hubi Hurkacz stellt sich vor die Schiedsrichterin und fragt G, also Gregor, ne, Spitzname G. Du, hättest du ein Problem damit, wenn wir sie, gemeint ist die Schiedsrichterin, austauschen würden?
Wahnsinn.
Ein absurder Dialog findet statt. Dimitrov so ein bisschen verlegen und sagt so, ja du, sinngemäß, Bruder, alles was du meinst, aber no, hat er jetzt irgendwie keinen großen Ehrgeiz gehabt. Aber da ist Hurkacz, glaube ich, irgendwie mental entgleist. Hast du die Szene gesehen? Habe ich die verständlich wiedergegeben?
Ja, also diese Szene habe ich erst in der Retro dann gesehen und habe das dann auch gesehen, dass er sich da vorgestellt hat. Ich habe die Genese habe ich am Anfang gesehen, weil ich den ja auch wahnsinnig sympathisch finde. Man hört über den immer sehr positiv, auch über die Spieler, wenn du,
Ja,
dass sie
er
über
wirkt
den
total
reden.
nett.
Ja, ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Und dann hat er im ersten Satz, hat er meines Erachtens stand es 5 beide und er hat 0-40 Aufschlag Dimitrov im ersten Satz und vergibt wirklich diese 3 Breakbälle und Dimitrov kriegt mit Hängen und Würgen, kriegt er dann den Aufschlag durch. Hurkacz bringt auch irgendwie noch seinen Aufschlag durch, die gehen in den Tiebreak, aber der hatte, du merkst es immer noch, emotional war der, obwohl er das Aufschlagspiel locker durchgebracht hat, war der auf einem anderen Level und war auch schon im Tiebreak ziemlich angenervt und also irgendwie angespannt. Und daraufhin scheint er sich das aber nicht gelegt zu haben, sondern das war auch im zweiten Satz wohl so, dass er irgendwie immer noch ein leichtes Aggressionspotenzial hat. Und dann hat er sich da ja wirklich davor diese Schiedsrichterin gestellt, die arme Frau, die da, ich meine, auch selten blöd, wenn du dann die nicht austauscht. Ich meine, wie soll die Dame damit umgehen? Ja, dass die jetzt nicht positiv auf diesen Spieler guckt, ist ja auch irgendwie klar. Das,
Ja.
also das hat mich wirklich überrascht. Also das
Geht
fand ich
gar
auch
nicht.
einfach, ja, also
Geht gar nicht. Die
vor allen Dingen,
Frage ist.
ich wusste gar nicht, ob es irgendeine Szene gab, dass der sich so aufgeregt hat. Also am
Ja,
Ende des
anscheinend ja.
Tages, ja,
Anscheinend ja
also
nicht.
ja.
Anscheinend ja nicht. Aber was wir bis zur nächsten Aufnahme, was ich mal recherchieren werde, ob das überhaupt möglich wäre, wenn sich die beiden Spieler wie eine Gewerkschaft zusammenschließen und sagen, mit verschränkten Armen, bitte, wer auch immer da auf dem Bock sitzt, der oder die jetzt nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Adam Miles oder wer auch immer auf den Court kommt und sagt, ja klar, ihr kriegt einen neuen Schiri. Also,
Dann holen die Rudi Berger aus
dann
seinem
kommt,
Revier.
ja, kommt der Rudi Berger, ja, Rudi Berger. Ja, gut, du, aber so wie zu dem Thema, auch da sind wir einig. Ja, Joker, der mit seiner Box meckert, aktuell, das für den lieben Hörer zur Info. Es steht 1-1 in Sätzen bei Novak Djokovic, der gegen Cirundolo spielt, den Argentinier, Achtelfinale. Das heißt, wir haben heute schon den Sieg, den von mir prognostizierten Sieg von Deminor gegen Medvedev gesehen. Und heute Abend ist die Night Session mit Zverev gegen Rune. Tolle Matches. Rüd gegen Fritz spielen auch noch, wo ich auf Fritz getippt habe. Bei Djokovic Cirundolo habe ich auf Cirundolo getippt. Und natürlich tippe ich auf den Sieger Zverev, der das Turnier gewinnen wird. Das an unseren lieben Instagram-Follower P. Westermeier, der gefragt hat, wie weit Zverev kommen würde. Also meine Antwort daraufhin, lieber Philipp, bis aufs Treppchen auf Platz 1. Zverev wird sich das holen in 4 Sätzen im Finale gegen Dimitrov. Was sagst du zu meiner Bold Prediction, die ich ja bei Instagram auch gepostet habe, lieber
Ja,
Jonas? Du kannst mich
ich finde
korrigieren.
sie wild, ich finde sie wild, ich finde aber einige Sachen genial, habe ich dir ja auch eben schon zugerufen. Ich glaube, mit deinem Tipp bei Cirundolo liegst du gar nicht schlecht. Also ich glaube das auch, wenn der Joker nicht wieder dann eine 2-1 oder 2-0-Satzführung irgendwie doch wieder umbiegt und eine Verletzung irgendwie doch wieder hat und dann irgendwie alle aus dem Konzept bringt. Aber das fand ich schon ziemlich gut. Ich glaube, nur bei einer Sache gehe ich nicht mit, und
Ja.
zwar, dass du sagst, dass Jannik Sinner gegen Dimitrov verliert. Ich habe
Ja, das ist
Dimitrov
sehr
beim
riskant.
Turnier relativ viel gesehen. Ich habe auch Sinner gesehen. Also der spielt schon auf einem wirklich sehr, sehr starken Niveau. Ich glaube nicht, dass Dimitrov gegen Sinner gewinnt. Und ich
Nö.
glaube auch im Finale, ich glaube, mein Finale wäre Zverev gegen Sinner. So, und wer da
Und
dann,
Tsitsipas Alcaraz, wie tippst du das? Ich habe Alcaraz getippt. Was sagst du?
ich glaube auch, es wird ein ganz enges Match, aber ich glaube, Fünfsatz-Match. So, wenn Alcaraz das körperlich durchhält, glaube ich, hat er die Nase vorn, ja.
Okay.
Den
Und
fand ich jetzt in
Fritz
den letzten. Fritz
gegen
sehe ich auch
Rüd
momentan.
heute?
Ja, sehe ich. Ich habe Rüd neulich gesehen, da fand ich den, der musste ja auch über 5 Sätze gehen. Ich fand Fritz jetzt relativ stark auf Sand, überraschend stark. Und gehe ich mit. Gehe ich mit deiner Bold Prediction.
Na, guck mal. Also.
Ja, ich sage ja, ich sehe es auch, wir liegen nur bei einem Thema auseinander. Ist ja ein bisschen langweilig.
Nö, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Aber außer dass ich Sinner weiter vorne sehe als du, aber ja, mal sehen.
Ich habe
Mal
ja
sehen,
nicht mit
ob.
Fachwissen so wie du getippt, sondern einfach purer Sympathie. Ich habe einfach gesagt, für wen bin ich denn? Und manchmal ist das ja auch so, dann, dass es hinhaut, ne?
Ja, aber dann hättest du eigentlich auch, so wie ich gerade neulich ein Interview mit Andrea Petkovic las oder mitbekam, die hat gesagt, einer der beliebtesten Spieler auf der ganzen Tour unter den Herren sei Daniel Medvedev. Also dann hättest du auch
Ja,
Medvedev
das habe ich
vor
auch gehört.
Deminor. Ja.
Das habe ich auch gehört.
Ja.
Aber so wie der sich wieder heute auf dem Platz verhalten hat und auch so wie Djokovic sich heute auf dem Platz verhält, werden sie mein Herz nie erreichen. Das sind Champions, aber nicht die Champions der Herzen. Ganz klarer Fall für mich. Never
Klar.
ever. Ich finde es einfach unmöglich. Immer dieses, der Gegner geht leicht in Führung, 5 Minuten Verletzungspause. Kannst du die Uhr nachstellen? Heute bei Medvedev und auch bei Djokovic. Der eine hatte zu viel Hornhaut unterm Fuß, war es bei Medvedev? Ernsthaft? Und bei Djokovic war es das Knie, aber er lief und sprintete danach hin und her wie ein junger Gott. Also wo wir beide uns einmal dehnen und sagen, ja, geht schon weiter, nehmen die Herren eben da Verletzungspausen. Es sei ihnen gegönnt, wenn sie sich wirklich wehtun, aber ich finde es wirklich erstaunlich. Und wie die mit ihrer Box meckern, das nervt mich kolossal. Ich finde das nicht angebracht. Ich habe ja verstanden, dass die da in der Box sitzen, viel Geld bekommen und dass das anscheinend dann ein Teil des Deals ist und Blitzableiter. Aber ich kann damit nicht warm werden. Es geht ja auch anders. Siehe Jannik Sinner, siehe Alcaraz, siehe weitere Spieler, Dimitrov. Nur mal um ein paar weitere Beispiele zu nennen. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir auch hier unsere Bold Predictions abgegeben. Dann bleiben noch unsere beiden Matches, mein lieber Jonas.
Ja.
Wir wollen ja immer, wenn wir miteinander sprechen, ein großes Match der letzten 50 Jahre erwähnen. Und ja, möchtest du loslegen oder soll ich mit meinem
Ja.
Match?
Ich bin schon ganz heiß, ich bin schon ganz aufgeregt und zwar seit dem Wochenende schon. Weil ich habe es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und ein bisschen auch nochmal neu getriggert, auch nochmal von Corentin Moutet. Also mein Match ist, und ich kann es noch genauer erinnern, 1998 Achtelfinale French Open. Weißt du, wer da gespielt hat?
98 Achtelfinale?
89, Entschuldigung, Achtelfinale
Ja, Chang gegen Lendl.
1989. Richtig, Chang
Ja.
gegen Lendl. Der 17-jährige Michael Chang.
Ja.
Ne? Also damals. Und weißt du noch ungefähr, wie das ausgegangen ist? Kannst du dich noch dran erinnern?
Chang
Also nicht nur
gewinnt.
mit dem Sieg, aber wie war der Score?
Chang gewinnt in 4 Sätzen.
Nee, nicht
Sechs.
ganz.
Ne, sag du. In 5?
Also, ja, in 5. Genau.
Okay.
Ivan Lendl, damals Nummer 1 der Welt. Ich sehe schon, das letzte Mal hatte ich ja auch Lendl. Damals war McEnroe an 1, aber diesmal Lendl an 1 und auch French Open.
Ja.
Lendl Nummer 1 der Welt, harter Powerhitter, spielt halt gegen den 17-jährigen Chang, der im Übrigen damals, ich habe es mir nochmal angeguckt, in der ersten Runde 6-1, 6-1, 6-1 gegen einen gewissen Pete Sampras damals gewann.
Quatsch.
Ja,
Das ist ja
ganz
Wahnsinn.
spektakulär. Und der junge Mann aus Amerika verliert die ersten beiden Sätze 4-6, 4-6. Und dann, ja, der war ja so wahnsinnig schnell. Ich weiß das noch genau, wie ich das damals vom Fernseher guckte. Der holte ja jeden Ball irgendwie zurück, defensiv und so weiter und so fort. Gewinnt dann aufgrund dieser Leistung 6-3 den dritten und fängt dann an, körperliche Probleme zu bekommen. Also mit Krämpfen geplagt. Ich weiß nicht, ob
Stimmt,
du dich noch an
stimmt.
diese Bilder erinnerst, wie er
Ja,
dann da
ja.
liegt und immer runter in die Knie und so weiter und so fort. Und fängt dann ja an, das erste Mal, dass ich damit konfrontiert worden bin, beim Stand von im vierten von Krämpfen geplagt, fängt er ja an, Mondbälle zu spielen. Also das, was wir
Stimmt.
aus der Jugend kennen, spielt ja diese riesenlange Mondbälle, verzögert ja alles. Und Lendl weiß überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll, ja, haut halt weiter drauf oder spielt auch nicht irgendwie in die Ecken oder stoppt oder sonst irgendwas, sondern wirklich verzieht einen Ball nach dem anderen und verliert den vierten auch 6-3. So,
Ja.
und dann wurde es natürlich nochmal richtig heiß, da das Pariser Publikum hat sich dann natürlich auch umgeschwenkt. Lendl dann fing auch richtig an zu pöbeln, also ist ja wirklich dann auch ausgeflippt ohne Ende. Und dann stand irgendwann, gab es, glaube ich, Break, Re-Break, und ich meinte dann irgendwann mal gelesen zu haben, dass Michael Chang dann gesagt hat, ich kriege einfach meinen Aufschlag nicht mehr durch. Ich hatte leichteres Spiel, seinen Aufschlag zu gewinnen, als meinen durchzubekommen. Und hat dann, glaube ich, beim Stand von 4-3, 30-15, hat er dann diesen legendären Aufschlag von unten mit
Relativ
Zeitspin
lang hinters
gemacht.
Netz. Also das war
Ja.
ja nicht so wie Moutet,
Genau.
sondern der war also in Anführungsstrichen ein schlechter Aufschlag von unten.
Ja, beziehungsweise aber auch nicht so, wie du das bei den U10ern dann siehst, dass du den mit Topspin da irgendwie drüber spielst, sondern schon
Ja.
auch mit Schnitt, so Seitschnitt.
Ja.
Und ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind ja Ende der 80er, da hat es nicht jemals jemand gespielt.
Ja.
Und Lendl, die Nummer 1 der Welt, mit seiner Power-Vorhand, spielt diesen Ball halt Return, Mitte, Ja, oder so leicht und spielen meines Erachtens Chang auf die Vorhand. Ich glaube, er muss nach vorne,
Ja.
was ja sowieso nicht so sein Spiel war, und spielt den Rückhandvolley, kommt da gerade nicht mehr so dran. Chang passiert ihn, steht 40, 15, und Chang bringt seinen Aufschlag durch. Ja, gewinnt das, führt 5-3. Lendl massivst natürlich angepisst, weil er sagt, der demütigt mich hier, aber sowieso schon die ganze Zeit mit den Mondbällen, dann der Unterschnitt und dann der Matchball, das erinnere ich noch auch noch wie heute, steht dann Matchball Chang, Lendl verhaut den ersten, was macht Michael Chang? Stellt sich fast auf die T-Linie beim
Ja,
Return. Weißt du
richtig.
das noch, wie er da nach vorne
Ja,
läuft?
ja.
Ja, Lendl fängt an mit dem Schiri so unter dem Motto, sag mal, das ist doch hier assig, was der macht, was soll das denn?
Ja.
Und ruft eigentlich so quasi mehr oder weniger nach Hilfe. Ja, Unterbrechung, das Pariser Publikum fängt schon an zu buhen, er soll jetzt aufschlagen. Und dann serviert er eine Doublette. Ja,
Ach.
richtig schön. Und mit einer schönen Doublette hört er das Spiel auf und Chang gewinnt dann den letzten auch 6-3.
Legendär.
Und legendär dann ja den einzigen Grand Slam-Karriere-Titel seiner Zeit dann auch für sich reingeholt. Aber das war spektakulär. Also daran erinnere
Gute
ich mich
Wahl.
wirklich noch immer. Ja.
Gute Wahl. Chang mit einem riesen Prinzschläger
Ja.
und Reebok-Klamotte.
Richtig.
Ne?
Genau.
Wahnsinn. Ja, super Match. 89 French Open, korrekt?
Richtig.
Achtelfinale.
Richtig.
Ja, super, geil. Soll ich mal mein Match erwähnen?
Unbedingt.
Finale 1980, Borg gegen McEnroe.
Oh.
Borg das fünfte Mal hintereinander gegen den aufstrebenden, aufkommenden Star der nächsten 5 Jahre, John McEnroe, der dann auch mehrere Jahre ja Nummer 1 war oder viele, viele Monate auf jeden Fall. Und das gilt als eines der größten Tennismatches aller Zeiten. Man könnte sagen, es wurde sogar verfilmt im Rahmen dieses
Absolut, ja. Obwohl, den
Films
Film
Borg
fand ich
gegen
nicht so gut.
McEnroe.
Ja.
Da war das, glaube ich, so zentral auch das Spiel, was am meisten Aufmerksamkeit bekam in dem Film. Ergebnis in 5 Sätzen: 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6. Und ja, vielen bleibt eben der vierte Satz noch in guter Erinnerung mit dem engen Tiebreak 16 zu 18. Wenn du dir den anschaust, den Tiebreak, also das ist jetzt echt für Nerds, das ist, also die haben beide einen Eisenarm gefühlt. Das ist jetzt nicht so, dass die das allerbeste Tennis in der Situation spielen, sondern auch da siehst du Doppelfehler, alles dabei. Was du dir vorstellen kannst, wenn Jens-Peter Eisenarm vorbeischaut.
Ja, klar. Warum soll es denen auch anders gehen als jedem anderen? Ja.
Ja,
Auch wenn sie
eben.
das als Professionelle sind. Auch Menschen, ja.
Ja, natürlich. Aber ja, das ist sicherlich ein Match, was vielen ins Gedächtnis ja, kommt. Da musste aber 50 Jahre plus sein, würde ich behaupten. Weil
Ja,
ich
ja.
war logischerweise Doublette 76, Wimbledon 80, muss ich 3 Jahre alt gewesen sein, weil ich im September dann erst 4 wurde. Und du,
Ich
ja, warst
war noch nicht mal
süße.
knapp
Süße ein
von
Jahr
noch nicht
oder
mal fast
anderthalb.
von noch nicht mal zwei, ja, also
No,
da
September
war ich
79, ne?
ja. Nee,
Ja.
August 78, aber das ist schade, daran üben wir das nächste Mal nochmal.
August 78, sag ich
Ja,
doch.
das kriege ich.
Meine ich doch.
Aber ich habe den Film gesehen und da wird natürlich noch mal von dieser Rivalität, das ist natürlich schon krass gewesen, ja. Also
Ja, also auch da,
das
liebe Leute,
geiles Match, ja.
klickt auf YouTube, guckt euch Chang Lendl an, guckt euch Borg McEnroe an, den Film oder auch bei YouTube alte Ballwechsel. Also ich muss ehrlich gestehen, wenn du jetzt sagen würdest, lass uns mal das gesamte Match zusammen anschauen, also da brauchst du schon auch ein Sixpack Bier dabei, sind wir uns einig, oder?
Aber findest du nicht auch, wenn du das dann so siehst, manchmal hast du das Gefühl, als ob die in Zeitlupe spielen würden im Verhältnis zu
Ja,
heute?
klar.
Ah, das ist ja Wahnsinn, ne? Also glaubst du,
Guck dir
dass,
mal
wenn du das
Wieland
live
French
gesehen?
Open an. Das
Ja,
ist,
genau.
da
Wird
schläfst du
da,
ein.
ist das eigentlich so, dass da der Ball eher geschoben wurde oder sieht das einfach nur so aus?
Hochtosten auf die Tee-Linie war das Motto.
Ja, meinst du?
Ja, 2 Meter über Toppi übers Netz. Klar.
Wir müssen mal
Und
Peter Ballau
auf
fragen.
Sicherheit.
Ja.
Heute spiele ich auf sicher. Das war auch das Motto.
Ja. Besonders bei Mats Wielander. Aber so
Ja.
wurdest du auch die Nummer 1 der Welt.
Allerdings. Allerdings. Mein Lieber, wir haben
Ja.
alle Themen besprochen, schon wieder über eine halbe Stunde rum. Habe ich irgendwas vergessen? Famous Last Words für meinen Tennisexperten und Ehrengast Jonas B. Wolf?
Nee, ich bin jetzt schon heiß wie Frittenfett auf unsere nächste Partie.
Jo, da gibt es auch
Und
genug zu sprechen, bin mir sicher.
das nächste Legenden-Match, mir juckt schon unter den Fingern, weil ich eine schwere Wahl habe. Ich dachte, ich mache das jetzt zeitbezogen
Willst du,
zu dem
wie heißt denn
Foto.
das, teasern oder willst du?
Nee, das ist nicht kein Cliffhanger wie bei jeder Serie.
Nee?
Nicht so wie bei deiner Lieblingsserie Yellowstone.
Die fand ich echt
Nee.
gut. Habe ich dir das
Ja, du
erzählt?
weißt. Ja, hast du mir erzählt.
Ja, guck mal. Ja, fand ich gut.
Ja. Nee, also ich freue mich auf ein spannendes French Open zweite Woche Finale und bin gespannt, ob deine Bold Predictions
Ja,
eintreffen.
ich gucke jetzt nochmal für dich hier
Wenn
auf den Score. Cirundolo führt 4-2 im dritten gegen Djokovic.
ja, wenn dein Score, wenn deine Bold Prediction eintrifft, kriegst du auch von mir ein Eis.
Na, immerhin. Eine Kugel Eis kostet ja auch 1,50 mittlerweile.
Ein Ed von Schleck.
Stark. Ich
Ja.
möchte eine Kugel.
Ja, okay, nur ruhige Kugel.
Auch. Mein Lieber,
Na gut.
in diesem Sinne, vielen, vielen Dank an Jonas B. Wolf. Wir freuen uns jetzt noch auf die nächsten Tage French Open. Ja. Und dann schauen wir mal, worüber wir in einem Monat drüber sprechen.
Ja, danke dir. Hat viel Spaß gemacht
Also,
wieder. Also,
hallo.
bis dann. Hui do. Ciao.
Tschö.
You cannot be serious!
Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.